In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: So steht es in der Schrift, der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür. Und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. Und während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück und sie waren immer im Tempel und priesen Gott. Im Lukasjahr hören wir gleich zwei Himmelfahrtsschilderungen. Am Ende des Evangeliums eben und in der Apostelgeschichte, beide von Lukas. Die Evangeliumsszene, wenn wir sie historisch wörtlich auffassten, müsste weit nach Mitternacht am Ostertag spielen. Sie erinnern sich, die Emmausjünger gehen zurück, dann erscheint er noch einmal, und das war der Beginn des Evangeliums, seine Unterweisung, dann führt er sie nach Bethanien, das ist von der Oberstadt ins Kidrontal, 2 Kilometer den Ölberg hoch, und dann kommt Bethanien. Und da soll er gen Himmel gefahren sein. In der Apostelgeschichte, 40 Tage später, sollten wir zweimal Himmelfahrt feiern? Überlegen wir einmal zunächst, was ist eigentlich Himmelfahrt? Es ist der Übergang des irdischen Jesus in die Welt Gottes, in einen Bereich jenseits von Raum und Zeit. Also eigentlich etwas, was man gar nicht schildern kann. Und dieses Unanschauliche muss man natürlich mit menschlichen Bildern, in menschlichen Zeitkategorien irgendwie schildern. Und nur Lukas hat eine Himmelfahrtsszene, ja sogar zwei. Wie kommt es zu den beiden? Es hat einfach mit der literarischen Anlage seines Doppelwerkes zu tun. Wir haben in der Lesung sehr deutlich gehört, was er in seinem ersten Werk schildern wollte, nämlich was Jesus von Anfang an getan und gelehrt hat. Und so ähnlich, sagt er, ist auch im Vorwort zum Evangelium. Er will eine Jesus-Erzählung dem Theophilus bieten. Kurz gefasst, das, was die Emmaus-Jünger fragen, hast du nicht das von Jesus gehört? Das ist der Inhalt des Evangeliums. Und das mit Jesus hat einen Anfang und ein Ende. Beides nach dem Evangelium in Jerusalem. Was ist das Thema der Apostelgeschichte? Auch das hat Lukas sehr deutlich gesagt. Er redet vor seinen Jüngern vom Reich Gottes, also von seiner Grundbotschaft. Und bezeichnenderweise im Evangelium des Lukas, im Gegensatz zu Markus und Matthäus, kommt diese Ansage des Reiches gar nicht. Da sagt Jesus bei der ersten Predigt in Nazareth, dieses Schriftwort, diese Verheißung an Israel hat sich heute in euren Ohren erfüllt, in ihm erfüllt. Er ist in Person das Reich Gottes. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und die Apostelgeschichte schildert, wie der Geist kommt an Pfingsten und sich dann über Petrus und vor allen Dingen über die Hauptfigur Paulus das Reich, die Botschaft vom Reich in die ganze Welt getragen wird. Aber am Ende sitzt da ein Gefangener, Paulus, nach einem Schiffbruch in einer Mietswohnung in Rom, wird von einem Soldaten bewacht und er versucht, die jüdischen Ältesten einen Tag lang vom Reich Gottes, wie er es sieht, zu überzeugen. Und es gelingt nicht. Ein sehr realistischer Schluss. Kein triumphalistischer Zug durch die Geschichte. Und auch das Evangelium endet im Grunde verstörend. Bedenken Sie, selbst die Emmaus-Jünger, selbst der Petrus, dem der Herr erschienen ist, sind in dieser Gruppe der Jünger und sie sind furchtbar erschreckt und halten ihn für ein Gespenst, sodass er vor ihren Augen essen und trinken muss. Und ihnen noch einmal, das war der Beginn des Evangeliums, den Sinn der Schrift erschließt. Was sagt uns diese literarische Anlage? Christus bleibt ein Geheimnis. Er bleibt unfassbar, auch für seine engsten Anhänger. Er selbst muss sie in die Auferstehungsbotschaft noch einmal einführen. Und wenn wir das heutige Fest als Vollendung von Inkarnation und Auferstehung sehen, dann heißt das, das Wort, das Fleisch geworden ist, unser menschliches Fleisch, ist eingegangen in die höchste Gottheit. Verstehen wir das? Nein, es ist doch für uns ein Geheimnis, wie das geht. Und ebenso mit dem Reich Gottes. Stellen Sie sich vor, nach Kreuz und Auferstehung sagen die Jünger, stellst du das Reich für Israel wieder her? Wirst du jetzt politisch das alte Davidsreich neu beleben? Völlig daneben. Das Reich Gottes, seine Zeiten und Fristen, sie kennt nur Gott. Wir sind als Katholiken in einer Tradition groß geworden, wo man die katholische Kirche, die einzig wahre, rechtgläubige Kirche, als den Inbegriff des Reiches Gottes gefeiert hat, manchmal sehr triumphalistisch. Und von diesem hohen Ross müssen wir runter. Spätestens nach den Krisen, in denen wir jetzt stecken. Vielleicht müssen wir neu lernen, Zeiten und Fristen und was das Reich Gottes wirklich ist, weiß nur Gott. Und vielleicht ist das große, vielleicht nie realistische Ziel, wie es Thomas von Aquin formuliert hat, dass die Welt, wohlgemerkt die ganze Welt, Ecclesia in Potentia ist. In ihr ist Kirche angelegt. Und in unserer heutigen Zeit kann man nur religiös denken und fühlen, wenn man interreligiös denkt. Wenn man das Ganze sieht. Wenn man sieht, das Reich Gottes, es ist in unsere Hand gegeben, aber wir haben es nicht im Griff. Auch nicht in einer scheinbar idealen Kirche mit den richtigen Sakramenten, mit der richtigen Ämterfolge. Was bleibt? Es bleibt das Schlussbild des Evangeliums. In dieser Osternacht segnet der Auferstandene die Seinen. Sie können im Verlauf der Geschichte unter dieser Segenshand leben und nach vorne schauen und ihn erwarten. Und die sehr nüchterne Apostelgeschichte mit diesem realistischen Schluss: Der Segen ist nicht der Erfolg des Paulus, er schifft ab bei seinen Landsleuten. Aber einen Tag lang redet er in seiner Mietswohnung auf sie ein. Er ist ein Ergriffener. Er hat diesen Segen des Auferstandenen erfahren. Und das gibt er weiter. In aller Ungesichertheit der Geschichte. Und das gilt auch für uns. Leben unter dem Segen des himmlischen Christus, der auch für uns ein Geheimnis bleibt, den wir nie begreifen, aber der uns ergreifen will. Und die Folge, die letzten Sätze des Evangeliums, sie gehen, der Tempel war sicher nachts zu, sie gehen im Tempel und preisen immerzu Gott. Übertragen wir auch das auf uns. Ihr seid der Tempel Gottes, sagt Paulus. Im Inneren dieser Ergriffenheit durch Christus aufzunehmen, sie umzusetzen und in der Ausrichtung auf das Lob Gottes ein Leben lang zu leben und zu wirken, im Schönen und im Schweren. Das wäre an die Himmelfahrt glauben, die vor, aber nicht über uns liegt. In diesem Sinne ein gesegnetes Himmelfahrtsfest.